Wir wollen heute in unserer Predigtreihe die letzten Ereignisse der Weltgeschichte weitermachen. In der letzten Predigt dieser Predigtreihe sprachen wir über den Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde. Heute als Fortsetzung dieses Themas möchte ich einige weitere neutestamentliche Texte betrachten, die uns einige wesentliche Unterschiede zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Erscheinung Christi oder dem Kommen Christi auf die Erde aufzeigen. Also die Entrückung der Gemeinde und die Wiederkunft Christi. Und bevor wir weitermachen, möchte ich kurz die wichtigsten Aspekte der letzten Predigt in Erinnerung rufen. Der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde. In der letzten Predigt habe ich drei grundlegende Ansichten über den Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde vorgestellt. Die erste, die Entrückung der Gemeinde inmitten der großen Trübsal. Wie ihr auf diesem Bild sehen könnt, wird die Gemeinde nach dieser Auffassung erst in der Mitte der großen Trübsal entrückt werden. Die Gemeinde wird also nur der schlimmsten Zeit der großen Trübsal entgehen, nämlich der letzten 3,5 Jahren. Die nächste Auffassung, die Entrückung der Gemeinde nach der großen Trübsal, nach dieser Auffassung wird die Gemeinde die gesamte Zeit der großen Trübsal miterleben. Ihre Entrückung erfolgt nach den 7 Jahren der großen Trübsal und fällt mit der Wiederkunft Christi auf dieser Erde zusammen. Und die dritte Auffassung, die Entrückung der Gemeinde vor der großen Trübsal. Nach dieser Auffassung wird die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt und ist all diesen kommenden Gerichten Gottes nicht ausgesetzt. Wir haben gute Gründe zu behaupten, dass die dritte Auffassung die richtige ist. Das heißt, die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird, bevor die große Trübsal beginnt. In der letzten Predigt habe ich drei wichtige biblische Argumente oder Beweise für diese Behauptung angeführt. Lasst uns nochmal die anschauen, also das Zeugnis der Bibel. Das Zeugnis der Bibel für die Entrückung vor der großen Trübsal. Das erste Argument ist, dass die große Trübsal nach dem Plan Gottes für das Volk Israel bestimmt ist, nicht für die Gemeinde. Die Anwesenheit der Gemeinde ist in keiner Weise mit Gottes Absicht für die große Trübsal vereinbar. Nach dem Buch Daniel, das lesen wir in Kapitel 9, sind die letzten 7 Wochen, das heißt die große Trübsalzeit, ebenso wie die vorangegangenen 69 Wochen dazu bestimmt, um Israel zu reinigen, um den Überrest dieser Nation zur Umkehr und zum Heil zu bringen. Dies ist eins der wichtigsten Ziele, die Gott mit dieser Zeit verfolgt. Schließlich ist das, was am Ende der großen Trübsal geschehen wird, der Überrest des Volkes Israel wird gerettet werden. Das ist natürlich nicht das einzige Argument, das dafür spricht, dass die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt wird. Das nächste wichtige Argument ist, die Gemeinde kommt in der Beschreibung der großen Trübsal nie vor. Ihr werdet in der Bibel keine einzige Stelle über die Zeit der großen Trübsal finden, in der die Gemeinde erwähnt wird. Dies wird besonders deutlich, wenn wir das Buch der Offenbarung studieren. Noch ein letztes Argument in Bezug auf die Entrückung vor der großen Trübsal, auf das wir beim letzten Mal eingegangen sind. Gott selbst verspricht, die Gemeinde vor der Stunde der Versuchung zu bewahren. Über all das haben wir in der letzten Predigt ausführlich gesprochen. Wer sich diese Predigt noch nicht angehört hat, finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Schauen wir uns nun einige einige Bibeltexte an, die wiederum darauf hinweisen, dass die Entrückung und das Erscheinen Christi auf der Erde nach der großen Trübsal zwei verschiedene Ereignisse sind. Die Entrückung geht der großen Trübsal und dem Erscheinen Christi auf der Erde voraus. Also Hauptunterschiede zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Erscheinung Christi. Wir sollen mit der Tatsache beginnen, dass die Entrückung der Gemeinde im Alten Testament ein Geheimnis war. Schlag bitte mit mir die Bibel auf, 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 51 bis 43. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverwestlich, und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwestliche muss Unverwestlichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist etwas, das vor den Menschen verborgen war. Etwas, das die Menschen nicht kannten. So war die Entrückung laut Paulus ein Geheimnis. Im Alten Testament lesen wir nichts über die Entrückung. Wenn die Entrückung der Gemeinde bis zu einer bestimmten Zeit ein Geheimnis blieb, so war die Wiederkunft Christi kein Geheimnis. Sie wurde bereits im Alten Testament offenbart. Diese Tatsache zeigt, dass es sich um zwei verschiedene Ereignisse handelt. Ihr werdet eine Reihe von Texten finden, die sehr deutlich von der Wiederkunft Christi sprechen. Wir können hier nicht alle diese Texte lesen. Lasst uns einen Text aus dem Buch des Propheten Zephania lesen, Kapitel 1, Verse 14 bis 16. Nahe ist der große Tag des Herrn, ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag. Ein Tag der Not und der Bedrängnis. Ein Tag der Verwüstens und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ein Tag des Horns und des Kriegsgeschreis gegen die befestigten Städte und gegen die hohen Zinnen. Hier beschreibt der Verfasser dieses Buches sogar einige Details dieses Ereignisses. Achtet auf die Worte, da schreibt selbst der Held. Heute gibt es viele, die mutig und stark sind. Sie haben keine Furcht vor Gott. Sie lehnen sich offen gegen Gott auf und sind nicht bereit, sich vor ihm zu demütigen. Sie tun Böses und denken, dass es ungestraft bleiben wird. Meine Lieben, nichts wird unbestraft bleiben. An diesem Tag des Gerichts heißt es, dass die Helden, also die Tapfersten, schreien werden. Sie werden bitter schreien. Mir fehlen die Worte, um die Schrecken dieses schrecklichen Ereignisses zu beschreiben, das auf diese gottlose Welt und auf jeden gottlosen Menschen zukommen wird. Schaut euch noch einen anderen Text an, Joel, Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird bis in die Jahre der Generation und Generation. Der Text verdeutlicht auch hier den Schrecken dieses Ereignisses. Alle Bewohner der Erde sollen zittern, denn der Tag des Herrn kommt. So etwas hat die Welt noch nie erlebt. Und so etwas wird sich in der Geschichte der Menschheit nie wieder wiederholen. Diese Zeit des schrecklichen Leidens ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Also noch einmal, während das Alte Testament eindeutig von der Wiederkunft Christi spricht, blieb die Entrückung der Gemeinde ein Geheimnis. Diese Tatsache zeigt, dass es sich um zwei verschiedene Ereignisse handelt. Der nächste Unterschied besteht darin, dass die Entrückung der Gemeinde und die Wiederkunft Christi unterschiedliche Ziele haben. Das Ziel der Entrückung ist Heimholung der Gemeinde. Gott wird die wahren Gläubige entrücken und sie zu sich in den Himmel holen. Er wird sie vor all den schrecklichen Gerichten bewahren, die über diese Erde kommen werden. Aus diesem Grund bringt diese Lehre von der Entrückung der Gemeinde nicht Angst und Verzweiflung, sondern Trost und Hoffnung. Schaut euch an, was Paulus an die Gemeinde in Thessalonich schreibt. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 17, 18. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dann sagt er, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir finden Trost in dieser Lehre. Das Ziel der großen Trübsal ist aber das Gericht über die Gottlosen. Schaut euch an, wie dieses Gericht im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Offenbarung Kapitel 19, Verse 11 bis 15. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach, auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Hier werden Verzweiflung, Angst und Leid herrschen, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Ein weiterer Unterschied: die Entrückung der Gemeinde wird mit unvorstellbarer Schnelligkeit erfolgen. Lass uns nochmal die Verse im ersten Korintherbrief anschauen. Ich lese ab Vers 51, Kapitel 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverwestlich, und wir werden verwandelt werden. Dieser Ausdruck hier, in einem Augenblick, spricht von unglaublicher Geschwindigkeit. Es geht nicht einmal um Sekunden, sondern um den Bruchteil einer Sekunde. In einem Augenblick, in einem Wimpernschlag wird sowohl der Tote auferweckt als auch der Lebende verwandelt werden. So werden wir vom Herrn weggeschnappt vor dem Zugriff der Vergänglichkeit oder des Todes und hingerissen zu Jesus. Das Kommen Christi wird im Gegenteil kein augenblickliches Ereignis sein, sondern ein dauernder Vorgang. Das Ganze wird nicht in einem Wimpernschlag geschehen. Er wird in Macht und Herrlichkeit erscheinen, begleitet von seiner Gemeinde. Schaut euch an, was Jesus sagt. Matthäus Evangelium Kapitel 24, Verse 29 bis 30. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Es ist eindeutig, dass diese Texte zwei unterschiedliche Ereignisse beschreiben. Einen weiteren Unterschied möchte ich noch aufzeigen. Bei der Entrückung wird Christus der Gemeinde in der Luft, also in den Wolken begegnen. Lass uns nochmal den Text in dem Thessalonicher Brief anschauen. Ich würde nur Vers 17 lesen hier. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Bei der Wiederkunft wird Christus auf die Erde kommen. Darüber spricht zum Beispiel das Buch des Propheten Sacharja, Sacharja Kapitel 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen, hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Auch hier, wenn wir diese Texte vergleichen, sehen wir, dass es um zwei verschiedene Ereignisse geht. Lass uns den nächsten Unterschied anschauen. Und dazu müssen wir nochmal den Text in dem ersten Thessalonicher Brief anschauen. In diesem Text sehen wir, dass es bei der Entrückung der Gemeinde Christus seine Gemeinde aus dieser Welt hinweg zu sich in die Himmelswelt nimmt. Lass uns nochmal Vers 16 lesen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Bei seiner Wiederkunft auf die Erde wird Christus schon mit den Heiligen oder mit der Gemeinde kommen. Auch hier sehen wir einen Unterschied. Wir lesen Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das Gleiche sehen wir auch im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, wo es um die Wiederkunft Jesu geht. Da schreibt Paulus: Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also bei der Wiederkunft Christi wird die Gemeinde Christus begleiten. Sie kommen nicht, um zu kämpfen, sondern um mit Christus auf der Erde im tausendjährigen Reich zu regieren. Ein weiterer Unterschied: bei der Entrückung der Gemeinde werden Christen verwandelt und sie bekommen neue, verherrlichte Leiber. Lass uns nochmal 1. Korinther 15 anschauen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der großen Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverwestlich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwestliche muss Unverwestlichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Unverwestliche Leiber sind Leiber, die nicht mehr dem Verfall unterliegen. Sie sind unsterbliche Leiber. Jetzt schauen wir uns an, was mit den Heiligen aus der großen Trübsal bei der Wiederkunft Christi passiert. Sie werden nämlich nicht verwandelt, sie werden in ihren irdischen Leibern, das heißt vergänglichen Leibern, in das tausendjährige Reich eingehen. Schaut euch an, wie der Prophet Jesaja das tausendjährige Reich in seinem Buch beschreibt. Jesaja Kapitel 65, Vers 20. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Wir sehen, dass der Tod im tausendjährigen Reich noch vorhanden sein wird. Auch dieser Unterschied spricht dafür, dass es nicht um dasselbe Ereignis geht. Ein weiterer Unterschied, auf den ich noch hinweisen möchte: zum Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde wird eine gewisse Atmosphäre des Friedens und der Sicherheit herrschen. Im 1. Thessalonicher Brief am Ende vom Kapitel 4 spricht Paulus über die Entrückung der Gemeinde. Den Text haben wir uns schon mehrmals angeschaut. Paulus beschreibt hier Ereignisse in chronologischer Reihenfolge. So geht er schon im 5. Kapitel auf das Thema der großen Trübsal ein. Lass uns die ersten drei Verse lesen. Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüdern, nicht schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Nach der Entrückung der Gemeinde kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht, Vers 2. Das heißt sehr, sehr plötzlich. Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen der Entrückung und der großen Trübsal vergehen wird, aber wahrscheinlich nicht sehr viel. Der Tag des Herrn wird also wie ein Dieb in der Nacht kommen, das heißt unerwartet. Kein Dieb warnt vor seinem nächtlichen Besuch. Hier spricht Paulus auch darüber, was diese Zeit vor der großen Trübsal kennzeichnen wird. Paulus weist darauf hin, dass dies eine Zeit sein wird, in der sie sagen werden, Friede und Sicherheit. Mit anderen Worten, die Menschen werden mit falscher Hoffnung getröstet. Sie werden versichert werden, dass sie vollkommen sicher sind und alle Probleme lösbar sind. Zu diesem Zeitpunkt wird das Gericht Gottes über die hereinbrechen und die Zeit der großen Bedrängnis wird beginnen. Die Hoffnung auf Frieden und Sicherheit wird zunichte gemacht werden. Der Tag des Herrn wird plötzliche und unerwartete Zerstörung und Katastrophen für diejenigen bringen, die nicht entrückt worden sind. Zum Zeitpunkt des Kommens Christi auf die Erde wird sich die Welt allerdings bereits in einem Zustand des totalen Chaos und der grenzenlosen Angst befinden. So beschreibt Lukas die Zeit kurz bevor Jesus Christus auf die Erde kommt. Lukas 21, Verse 25 bis 27. Und es werden Zeichen geschehen am Sonne und Mond und Sterne und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Von Frieden und Sicherheit kann hier keine Rede sein. Das Kommen Christi auf die Erde wird der Höhepunkt am Ende aller Katastrophen der großen Trübsal sein. Die gottlosen Menschen, die sich Gott nicht unterwerfen wollen, werden sich am Ende der großen Trübsal unter der Führung des Antichristen gegen Jerusalem erheben. Dieser Aufstand ist uns aus der Bibel als die Schlacht von Armageddon bekannt. Es wird ein Aufstand, ein Krieg gegen Gott selbst sein. Von diesem Aufstand der gottlosen Nationen, der großen Trübsal, spricht auch der Prophet Sacharja. Er wird uns auch im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, geschildert. Ich lese einen Text aus dem Buch Sacharja, Kapitel 12, Verse 2 bis 3. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Der nächste Unterschied, die Entrückung der Gemeinde, wird ein sehr unerwartetes Ereignis sein. Wenn die Bibel von der Wiederkunft Jesu auf diese Erde spricht, sehen wir, dass dieses Ereignis von großen Zeichen begleitet sein wird. Die Bibel nennt eine ganze Reihe von Ereignissen, die diesem Tag gewiss vorausgehen werden. Es wird für alle Menschen offensichtlich sein. Deshalb muss die Entrückung der Gemeinde vor der Zeit der großen Trübsal stattfinden. Denn alles, was wir über die Entrückung lesen, deutet darauf hin, dass sie plötzlich und unerwartet sein wird. Sie kann eigentlich jeden Moment stattfinden. Es gibt keine besonderen Hinweise, keine Zeichen, die diesem Ereignis vorausgehen. Keiner kann dieses Ereignis vorhersagen. Ihr werdet in der Bibel eine Reihe von Texten finden, die zeigen, dass die ersten Christen glaubten, dass Christus jederzeit und ohne Vorwarnung zurückkehren könnte, um seine Gemeinde zu holen. Sie lebten mit dieser Erwartung. Schaut euch an, was Christus selbst gelehrt hat. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Oder in dem gleichen Kapitel, Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Anders als die Entrückung wird die Wiederkunft Christi auf dieser Erde durch viele Ereignisse und Zeichen angekündigt. Hier würde eigentlich reichen, ein wichtiges Ereignis zu nennen, um den Tag der Wiederkunft Christi auf die Erde zu berechnen. Ab dem Moment, in dem der Antichrist einen Bund mit Israel schließt, wird jeder, der die Bibel liest, den Zeitpunkt, Jahr und Tag der Wiederkunft Jesu Christi auf die Erde kennen. Er wird den Menschen nicht mehr verborgen bleiben. Ab diesem Moment bis zum Kommen Jesu werden es genau 7 Jahre sein. Nicht mehr und nicht weniger. Darüber lesen wir im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 27. Und er wird, also es geht um den Antichristen, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, also 7 Jahre. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Noch einmal, Jesus wird nicht auf diese Erde kommen, bevor bestimmte endzeitlichen Ereignisse nicht stattfinden. Das heißt, dieses Ereignis wird ein völlig unerwartetes Ereignis sein. Die Entrückung der Gemeinde wird jedoch ein unerwartetes Ereignis sein. Also all diese Texte weisen sehr deutlich auf die Tatsache hin, dass die Entrückung der Gemeinde und das Kommen Christi auf dieser Erde zwei verschiedene Ereignisse sind. Natürlich ist dies keineswegs eine vollständige Liste solcher Unterscheidungen der Heiligen Schrift. Die Entrückung der Gemeinde geht der Erscheinung Christi auf dieser Erde voraus. Sie kann wirklich zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens stattfinden. Darüber hinaus deutet alles, was derzeit geschieht, darauf hin, dass die Zeit nahe ist. Die Frage, die sich uns stellt, ist: Was erwartet Gott von uns? Was erwartet Gott von dir? In seinem ersten Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus: So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Im Gegensatz zu den Ungläubigen, die sich im geistlichen Tiefschlaf befinden, ist es unsere Verantwortung, wachsam und nüchtern zu sein. Jesus selbst fordert seine Jünger auf, den Vers habe ich schon gelesen, Kapitel Matthäus Evangelium, Kapitel 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Wachsam zu sein ist ein Gebot, das in der Heiligen Schrift immer wieder auftaucht. Was bedeutet es, wachsam zu sein? Wenn diejenigen, die Gott nicht kennen, sich in einem Zustand des geistlichen Tiefschlafs befinden, sollten diejenigen, die wiedergeboren sind, durch einen Zustand der Wachsamkeit gekennzeichnet sein. Die Entrückung der Gemeinde sollte uns nicht überraschen. Ich wollte nicht, dass dieses Gebot Gottes für uns abstrakt und unverständlich bleibt. Eine Predigt, die ich mal gehört habe, hat mir selbst geholfen, klarer zu verstehen, was dieses Gebot beinhaltet und wie es konkret in unserem Leben umzusetzen ist. Wachsam zu sein bedeutet zunächst einmal, im Gebet zu bleiben, in ständiger Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr noch, warum Christus seine Jünger kurz vor seinem Tod bat? Matthäus Evangelium, Kapitel 26, Vers 38, da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Bleibt hier und wacht mit mir. Er sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Es geht um mehr als nur einfach wach zu bleiben. Was hat Jesus selbst in dieser Zeit getan? Er war in Gemeinschaft mit seinem Vater. Er betete leidenschaftlich zu seinem Vater. Das ist es, worum er seine Jünger bittet. Was passiert aber mit den Jüngern? Wir lesen weiter in diesem Kapitel. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Denn Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sie schliefen nicht nur ein, sie haben auch das Gebet vernachlässigt. Die Jünger Jesu haben leider die Warnung ihres Meisters missachtet. Wir wissen, wie diese Missachtung des Willens ihres Meisters für die Jünger ausgeht. Im Angesicht der Prüfung bleiben sie ohne geistliche Kraft. Sie laufen auseinander, sie verlassen ihren Herrn. Aber Christus, der die ganze Zeit im Gebet wachsam war, geht als Sieger aus dieser schrecklichsten, unglaublich harten Prüfung seines Lebens hervor. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Er erlitt, er erfüllt den Willen seines Vaters und bringt uns, den sündigen Menschen, der Erlösung. Vers 41 zeigt übrigens, dass dieses Gebot nicht nur auf diese Situation im Garten beschränkt war. Es ist etwas, das für unser ganzes Leben gelten sollte. Später unterweist Petrus, der aus einer bitteren Erfahrung gelernt hat, andere. Er sagt in seinem Brief, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen, nüchtern zum Gebet. Der Zusammenhang der Aufforderung, besonnen, nüchtern zum Gebet zu sein, ist eine Erinnerung daran, dass das Ende nahe ist. Hier geht es nicht um ein formelles Gebet, das nur zum Abhaken dient. Es geht um eine lebendige Gemeinschaft mit Gott, und zwar mit Beständigkeit. Es ist ein Gebet, indem wir Gott unser Herz öffnen, mit ihm über das sprechen, was uns bewegt. Wir demütigen uns vor Gott und bekennen unsere Sünden. Wir öffnen ihm unsere Ängste und bitten ihn um Hilfe und Kraft in den Prüfungen unseres Lebens. Wir werfen unsere Sorgen auf ihn. Wir teilen unsere Freude mit ihm. Wir drücken unsere Dankbarkeit für seine Hilfe aus. Wir lernen seinen Charakter kennen und geben ihm die Ehre, die er verdient. Das gilt für unser persönliches Gebet, aber auch für unser gemeinsames Gebet. Liebe Geschwister, das ist etwas, das wir nicht vernachlässigen dürfen. Wie viel Zeit verbringst du im Gebet? Wir sind nicht wachsam, wenn wir uns keine Zeit zum Beten nehmen. Ich möchte uns ermutigen, jeden zweiten Donnerstag in der Gemeinde zu sein, um mit anderen Geschwistern zu beten. Nutzt die Gelegenheit, in den Hauskreisen gemeinsam zu beten. Das ist wertvoll in Gottes Augen. Es ist etwas, das jeder von uns braucht. Wir fragen uns, warum wir in den Prüfungen unseres Lebens keine geistliche Kraft haben. Wir fragen uns, warum wir immer wieder versagen. Der Grund ist, dass wir im Gebet nicht wachsam sind. Das Zweite, im Wort bleiben. Wachsam zu sein bedeutet auch, im Wort zu bleiben. Die Wahrheit des Wortes Gottes nicht zu verachten. Schlagt mit mir das Buch der Sprüche auf, Kapitel 8, Verse 32 bis 34. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und werft sie nicht und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Hier tritt die göttliche Weisheit als eine Person auf, die Menschen anspricht. Die personifizierte Weisheit fordert die Menschen auf sie zu hören. Hinter dieser Weisheit steht Gott selbst. Was die Weisheit sagt, sagt Gott. Was sagt nun die Weisheit? Sie sagt, dass jeder, der auf sie hört, gesegnet sein wird. Er wird glücklich sein. Er wird weise sein. Diese Weisheit kommt von Gott. Sie kommt aus seinem Wort. Das bedeutet, dass wir uns an diese Schatzkammer der göttlichen Weisheit, die Bibel, wenden müssen. Wir müssen dies jeden Tag tun. Dieses Buch lesen, tief über die Wahrheiten dieses Buches nachdenken, dieses Buch studieren. Wohl dem Menschen, der auf mich hört. indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türe hütet. Leider sind auch hier viele Christen von heute nicht wachsam. Heute gibt es so viele Gelegenheiten, Möglichkeiten, dieses Buch zu studieren, wie nie zuvor. Und doch stellen wir fest, wie gering das Interesse an diesem Buch bei denen ist, die sich als gläubig bezeichnen. Ich spreche nicht von den Menschen, die ungläubig sind. Wir vergeuden unsere Zeit oft damit, dass wir im Internet surfen und alles Mögliche hören und sehen und nur nicht das, was uns wirklich glücklich machen kann, die Wahrheit von Gottes Wort. Liebe Geschwister, ich möchte uns ermutigen, die Möglichkeiten zu nutzen, die wir heute auch in unserer Gemeinde anbieten, zum Beispiel das Bibelstudium in Kleingruppen, die Seminare, die wir immer wieder anbieten und natürlich die Verkündigung des Wortes Gottes in unseren Sonntagsgottesdiensten. Wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen, sind wir nicht wachsam. Noch was wichtig ist, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen. Wachsam zu sein bedeutet außerdem, in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu leben, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Diese Schlussfolgerung können wir aufgrund dessen ziehen, was wir in zwei Kapiteln Matthäus Evangelium Kapitel 24 und 25 lesen. In diesem Kapitel finden wir die Unterweisung von Jesus Christus an seine Jünger über die Endzeit und die Erwartung seiner Wiederkunft. In diesen Kapiteln lesen wir wiederholt das Gebot Jesu zu wachen. Wir finden dieses Gebot der Wachsamkeit sowohl im Kapitel 24 als auch im Kapitel 25. Und zwischen diesen Geboten lesen wir einige Gleichnisse, die sehr deutlich darüber sprechen, wie wir wachen müssen. In diesen Gleichnissen lehrt Jesus, wie die Knechte ihren Herrn erwarten sollen. Ihr könnt diese Gleichnisse zu Hause nachlesen. Diese Gleichnisse zeigen uns, dass alle jene Knechte, die den Willen ihres Herrn tun, wachsam sind. Und Knechte, die den Willen ihres Herrn missachten, sind diejenigen, die nicht wachsam sind. Liebe Geschwister, der Wille Gottes ist nicht vor uns verborgen. Der Wille Gottes wird uns in der Bibel offenbart. Jeder Mensch kann den Willen Gottes erkennen. Man muss dazu sagen, dass es viele Menschen gibt, die sogar die Bibel lesen und beten, aber sie trotzdem den Willen Gottes missachten. Sie leben nicht im Gehorsam gegenüber Gott. Wir sollen uns an die Worte von Jesus Christus erinnern. Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es gibt durchaus viele Menschen, die sich zu Christus bekennen, aber es ist ein falsches Bekenntnis, ein falscher Glaube, eine tote Religion. Solche Menschen täuschen sich selbst. Solche Menschen tun nicht den Willen Gottes. Sie kennen Gott nicht. Sie sind nicht gerettet. Solche Menschen werden eines Tages hören, Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 23, ich habe euch nie gekannt. Ihr weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Liebe Geschwister, ein wiedergeborener Mensch ist immer darum bemüht, nach dem Willen Gottes zu leben. Wenn er dabei versagt, rechtfertigt er seine Sünde nicht, sondern bekennt sie vor Gott. Im Leben eines wiedergeborenen Menschen werdet ihr immer Werke des Glaubens finden. Wenn ein Mensch gestohlen hat, stillt er nicht mehr, sondern er verdient mit seinen eigenen Händen, um den Bedürftigen zu helfen, um für das Werk Gottes zu geben. Wenn ein Mensch gelogen hat, lügt er nicht mehr, sondern sagt die Wahrheit, auch wenn sie noch so unbequem ist. Wenn ein Mensch gelebt hat, um seine Lüste zu befriedigen, will er nicht mehr für seine Lüste zu leben, sondern er will Gott mit seinem Leben erfreuen. Wachsam sein heißt also, den Willen Gottes zu tun. Was noch wichtig ist, ein heiliges Leben führen. Außerdem bedeutet, wach zu sein, in der Heiligung zu leben, die Sünde zu hassen. Jesus sagt, Offenbarung Kapitel 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Seine Kleider zu bewahren bedeutet nichts anderes, als sich von der Sünde fernzuhalten, in der Heiligung zu leben, sich reinzuhalten, gerecht zu handeln. Liebe Geschwister, wer wachsam ist, der flieht vor der Sünde. Er strebt ernsthaft nach Heiligung. Ich möchte, dass jeder von uns sein eigenes Herz prüft. Strebe ich nach Heiligung und Reinheit? Spiele ich nicht mit der Sünde in meinem Leben? Nehme ich die Sünde in meinem Leben ernst? Verstecke ich meine Sünde? Rechtfertige ich meine Sünde, anstatt sie vor Gott zu bekennen? Liebe Geschwister, wenn wir nicht in der Heiligung leben, sind wir nicht wachsam. Außerdem bedeutet wachsam zu sein, sich vor allen möglichen falschen Lehren zu hüten. Apostelgeschichte 20, Verse 29, 31, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Die Bibel warnt uns immer wieder, dass es in der Endzeit viele Irrlehrer geben wird und sie werden erfolgreich sein. Wir müssen wachsam bleiben, das heißt uns vor diesen Irrlehrern und bösen Menschen hüten. Dank des Internets haben diese Leute heute die Möglichkeiten, jedes Haus einzudringen. Liebe Geschwister, seid vorsichtig. Hört und schaut nicht einfach alles. Holt euch den Rat weiser, erfahrener Menschen in der Gemeinde, von den Pastoren der Gemeinde. Öffnet euer Herz nicht für Dinge, die euer geistliches Leben zerstören könnten. Wenn wir das tun, sind wir nicht wachsam. Und schließlich bedeutet wachsam zu sein, in Erwartung der kommenden Herrlichkeit Jesu Christi zu leben. Das ist es, worüber Petrus in seinem Brief schreibt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus verwendet hier ein Bild, das seinen Lesern vertraut war, das Umgürten der Lenden der Gesinnung, um zu erklären, was es bedeutet, wachsam zu sein. Petrus gebraucht hier ein Bild aus dem damaligen Leben der Menschen. So war es üblich, dass sie ihre langen, fließenden Kleidungsstücke zu Beginn einer Reise oder bei der Arbeit eng um ihren Körper banden und mit einem Ledergürtel befestigten. Damit waren sie in ihrer Bewegungen ungehindert und effektiv. Der Apostel Petrus sagt, dass wir die Lenden der Gesinnung umgürten sollen. Das heißt, dass wir unsere Gedanken auf diese Hoffnung, von der er weiterspricht, richten sollen. Wir sollen darauf sorgen, dass uns nichts ablenkt. Wir sollen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, die uns zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sind aufgerufen, in der Erwartung der kommenden Herrlichkeit Jesu Christi zu leben. Das ist leider auch ein großes Problem der Christen von heute. Als frühere Generationen von Christen Verfolgung erlebt haben, fanden sie Trost in dieser Hoffnung. Sie erkannten, wie zerbrechlich alles in dieser Welt ist. Sie hielten an dieser Hoffnung trotz Leid und Bedrängnis fest. Die heutige Generation von Christen hat diese Hoffnung aus den Augen verloren. Wir haben es in diesem Leben zu gut eingerichtet. Wir sind in all diesen irdischen Dingen gefangen und denken wenig an die himmlischen Dinge. Wir leben nicht in Erwartung der kommenden Herrlichkeit mit Jesus Christus. Diese Wahrheit über das baldige Kommen Jesu Christi sollte auf jeden von uns eine ernüchternde Wirkung haben. Sie sollte uns dazu bewegen, klar zu denken, unsere Werte zu überdenken und in unserem Leben hier und heute die richtigen Prioritäten zu setzen. Jetzt wissen wir also, was die Aufforderung der Heiligen Schrift bedeutet, wachsam zu sein. Ich möchte uns auffordern, wachsam zu sein, denn das Ende ist nahe. Ich möchte mich auch kurz an diejenigen wenden, die diese Hoffnung noch nicht haben. Heute kannst du eine wahre Hoffnung entdecken. Die Lage des Menschen ohne Gott ist hoffnungslos. Ewige Leiden warten auf ihn. Jeder Mensch ist ausnahmslos ein Sünder und braucht die Vergebung der Sünden. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns Sünder zu retten, um dich zu retten. Du fragst dich vielleicht, was soll ich tun? Gott sagt uns ganz klar, tu Buße und glaube an Jesus Christus. Amen. Lass uns aufstehen, wir wollen noch gemeinsam beten. Herr, ich möchte dir nochmal Danke sagen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Herr, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, was uns erwartet. Ich freue mich, Herr, dass wir diese lebendige Hoffnung in unserem Leben haben und dass diese Hoffnung unser Leben heute hier bestimmt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diese Hoffnung nie aus den Augen verlieren. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir wachsam bleiben, Herr, dass wir Zeit mit dir im Gebet verbringen, dass wir Zeit mit dir in deinem Wort verbringen, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir nicht nur dein Wort kennen, sondern dass wir das auch in unserem Leben umsetzen, dass wir nach deinem Willen auch leben. Ich bitte dich, Herr, hilf uns dabei. Bewahre du uns auch vor allen möglichen falschen Lehren. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Kraft schenkst, Herr, diesen Weg mit dir zu gehen und ja, zu deiner Ehre zu leben. Ich möchte dich bitten, Herr, auch für diejenigen, die dich noch nicht kennengelernt haben, die diese Hoffnung in ihrem Leben noch nicht haben, schenk du deine Gnade, dass auch sie Buße tun, dass auch ihr Leben verändert wird, dass sie, dass auch sie Vergebung ihrer Sünden erfahren. Wir freuen uns, Herr, dass wir wirklich so einfach zu dir kommen dürfen und wissen, dass du unsere Gebete hörst. Wir bitten dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.